halten Sie mal den Arm vors Gesicht. Und wer sich dann selber eine Backpfeife gegeben hat, der war dann qualifiziert für eine bald durchzuführende Operation.
Warum gibt es denn jetzt zwei verschiedene Beatmungsschulen, Modi? Welcher ist denn jetzt besser? Welchen soll man jetzt verwenden?
Das ist in manchen Teilen so ein bisschen Religion, muss man ehrlicherweise sagen.
In der ersten Stunde sollte die antiinfektive Therapie begonnen werden. Die beginnt in der Regel blind, sprich empirisch, kalkulieren.
Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Timeout, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Max Steinau, Anästhesist, Notarzt und im Moment fest auf der Feuerwache und hier in Bonn verantwortlich dafür, dass wir einen Telenotarzt bekommen, beziehungsweise ein Konzept erarbeitet wird, wie wir das denn tun. Über zeitlichen Horizont und Umsetzung wollen wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, aber vor allem soll es darum gehen, warum brauchen wir einen Telenotarzt, was unterscheidet den von dem physischen Notarzt, was kann ein Telenotarzt uns vielleicht abnehmen, wo gibt es Vorteile, wo hat ein Telenotarzt seine Grenzen. Da wollen wir so ein paar Fallbeispiele anschauen, gucken, was machen andere, was ist vielleicht in Bonn geplant, soweit der Max das schon sagen darf und will. Und ja, Max, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und den Zuhörern viel Spaß bei der Folge. Als kleiner Einstieg, warum brauchen wir überhaupt einen Telenotarzt?
Das ist eine Frage, die würde ich mit mehreren Sachen beantworten wollen. Das eine ist erstmal so ganz allgemein, vielleicht auch ein paar Worte dazu, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Das ist schon älter, als man vielleicht glaubt, obwohl es so in den letzten Jahren auch medial unheimlich viel an Präsenz gegeben hat. Das ist eigentlich 2007 haben die Aachener, also an der Uniklinik in Aachen haben die schon angefangen. Da gibt es so die Geschichte des damaligen Chefarztes Rolf Rosson, dass der wohl joggen gewesen ist. Und 2007 ist ja auch das Jahr gewesen, wo das iPhone das erste Mal so auf den Markt gekommen ist und präsentiert wurde von Steve Jobs. Und man hat so gemerkt, dass das Internet vielleicht doch noch zu mehr zu nutzen ist als YouTube und was weiß ich nicht alles, was da schon an großartigen Sachen gegeben hat. Und beim Joggen, so erzählt er, ist ihm die Idee gekommen, dass man das vielleicht auch in der Notfallmedizin irgendwie nutzen könnte. Und dann hat es Ärztenmachbarkeitsstudien gegeben, wo man geschaut hat, ist es überhaupt möglich, mit dem Internet sowas wie Livestreaming zu machen, dass wir Patientendaten, Vitaldaten live an einen Ort streamen, von wo aus dann eine Behandlung stattfinden kann. Und dann hat es Erprobungsstudien gegeben, wo man dann quasi Rettungswägen damit ausgestattet hat, erst nur 6 Stück zum Beispiel, und die auch noch mit einem Notarzt zusammen rausgeschickt hat für den Fall, dass internetmäßig was nicht läuft. Und als man gesehen hat, das funktioniert, dann hat man das Ganze weiter ausgerollt. Und seit 2014 ist es in Aachen im Rettungsdienstbedarfsplan und wird da angewendet. Kommen wir zum Anfang, zu diesem Warum ist das eigentlich so. So mit ein Treiber ist auch gewesen, und das ist auch, was wir jetzt aktuell merken. Wir haben im Bereich der Medizin im Allgemeinen und natürlich auch damit im Rettungsdienst steigende Einsatzzahlen. Das heißt, es kommt zu einer Verknappung der Ressourcen. Über die Gründe gibt es wahrscheinlich auch mehrere richtige Antworten. Einer ist Demografie. Das ist gewollt. Wir werden immer älter und begleiten natürlich auch immer kränker. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass familiäre Bande teilweise, vor allen Dingen in der Stadt vielleicht, weniger stark ausgeprägt sind. Das heißt, oder wenn ich jetzt in Richtung meiner Eltern gucke, die sagen sogar, boah, ich will gar nicht, dass du dich so viel um mich kümmerst. Ich will, dass meine Kinder ihr Leben leben können. Und das führt natürlich teilweise zu Versorgungsproblemen dann. Und irgendwann kommt der Punkt aber, wo die Leute natürlich mit ihrer Not wohin müssen. Und im Zweifel ist das dann bei der 112, weil da geht immer jemand dran. Ein anderer Punkt ist auch die Unsicherheit der Bevölkerung. Das heißt, was medizinische Fragestellungen angeht, das Einschätzen. Ist das gefährlich, was ich da jetzt gerade habe? Dieses Ich merke manchmal, mein Herz stolpert beispielsweise. Ist das was, wo ich mir Sorgen machen muss? Wir werden medial, und das ist natürlich teilweise auch richtig, dahingehend ja auch geschult. Herzinfarkt ist ein Notfall, Schlaganfall ist ein Notfall. Stimmt ja alles auch. Natürlich führt das auch dazu, dass die Leute sehr in sich reinhorchen. Und dann sich eben Gedanken darüber machen. Und im Zweifel auch hier die 112 anrufen. Manchmal ist es auch, glaube ich, dass Leute nicht so wirklich wissen, wofür ist die 112 zuständig, wofür die 116, 117, also der kassenärztliche Notdienst, womit gehe ich zum Hausarzt und womit in die Notaufnahme. Kannst du jemanden aus der Notaufnahme fragen, die werden dir genau dasselbe erzählen.
Klar.
Und manches ist natürlich auch Anspruchsdenken. Ich habe was, jetzt, und ich will, dass es genau jetzt auch behandelt wird. Das heißt, wir haben unheimlich steigende Einsatzzahlen, vor allen Dingen auch im Bereich der Rettungswägen, parallel aber auch, was die Notärzte angeht, im Allgemeinen. Gleichzeitig, und das ist auch wie überall, gibt es einen Fachkräftemangel. Teilweise werden wir deutlich älter, oder wird sozusagen ärztliches Personal deutlich älter und geht dann irgendwann natürlich in den Ruhestand, wo unten nicht mehr so viel nachkommt. Babyboomer, Stichwort. Also allgemeiner Fachkräftemangel betrifft Rettungskräfte und gleichzeitig aber auch Notärzte oder notarztbesetzte Einsatzmittel. Notärztinnen sind natürlich mit einbegriffen. Das mag auch auf dem Land noch stärker ausgeprägt sein als jetzt in der Stadt. Aber da gibt es Bereiche, wo teilweise an Tagen Notarztautos komplett ausfallen, weil schlichtweg das Personal fehlt. Und das ist auch immer mehr in den Medien. Und deswegen war das so eine Idee zu sagen, wir können zumindest die ärztliche Ressource vielleicht optimieren, zu sagen, sie fährt dahin, wo sie wirklich gebraucht wird. Und ein Teil der Einsätze kann einfach durch einen Rettungswagen alleine mit einem Telenotarzt, einer Telenotärztin abgearbeitet werden.
Du hast gerade schon angedeutet, dass das so ein bisschen ein stiefmütterliches Thema bisher ist. Es gibt irgendwie aus Aachen Dinge, die untersucht sind. Wie bist du denn jetzt konkret dazu gekommen? Also was ist deine Verbindung zum Thema Telenotarzt?
Dieser typische Lauf eigentlich für Leute, die in der Anästhesie arbeiten. Zu meiner Zeit gab es noch Zivildienst. Ich bin sogar noch gemustert worden. Und über den Zivildienst habe ich dann die Ausbildung zum Rettungsdienstler gemacht, also zum Rettungssanitäter, die Kleine. Ich wollte eigentlich auch noch den Rettungsassistenten machen, weil es mir gut gefallen hat. Blöderweise ist der Studienplatz dazwischen gekommen.
Furchtbar.
Ja, war tatsächlich Glück, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe eine 2 vorm Komma, ich bin ausgelost. Aber okay, ja, muss man so sagen. Aber ich habe dann trotzdem während des Studiums nebenher im Rettungsdienst gearbeitet. Und es war eben auch genau die Zeit, so 2014, in dem Zeitrahmen, wo das in Aachen so richtig dann anfing und richtig durchging, dass ich da gefahren bin und sozusagen das von der anderen Seite kennengelernt habe. Natürlich, in Anführungszeichen, Rettungsmittel sind ja immer besetzt mit einem Transportführer. Das ist sozusagen derjenige, der die höchste Ausbildung hat. Das ist heute, oder die höchste nicht ärztliche Ausbildung im Rettungsdienst ist heute der Notfallsanitäter. Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Früher hießen die noch Rettungsassistenten. Die haben damals die Hauptkommunikation mit dem Telenotarzt oder Telenotärztin übernommen, aber ich hatte gleichzeitig als Rettungssanitäter die unterstützende Funktion für meinen Teampartner und deswegen auch die Möglichkeit zuzuhören. Wir hatten beide Headsets im Ohr und haben dann gemeinsam Patienten behandelt. Und ich weiß zum Beispiel noch, ein Einsatz war eine Nierenkolik. Und da konnten wir mit dem Telenotarzt, das war ein Telenotarzt damals, zusammen eine ganz gute Schmerztherapie für den Patienten erzielen. Da muss man sagen, das war halt eben noch, und jetzt wird es auch ein bisschen komplexer, was die Ausbildung angeht, da war das Notfallsanitätergesetz gerade verabschiedet, was den Notfallsanitätern und Notfallsanitätern zunehmende Behandlungsmöglichkeiten einräumt. Und das war früher noch nicht so weit. Deswegen muss man bei manchen Sachen auch ein bisschen getrennt draufschauen. Genau.
Ich glaube, das musst du ein bisschen erklären. Also es gab, sagen wir mal, Änderungen beim Gesetzgeber, die mehr Kompetenzen an Rettungsdienstpersonal, nicht ärztliches Rettungsdienstpersonal gegeben haben. Und warum betrifft das den Telenotarzt?
Dahingehend, als dass man sagen muss, früher Notkompetenz hieß das. Da haben Rettungsassistenten die Möglichkeit gehabt, im Notfall Medikamente zu verordnen, beziehungsweise zu geben oder invasive Maßnahmen. Aber zwingend war da eigentlich die Folge, dass auch ein Notarzt oder eine Notärztin zur Einsatzstelle kam. Das Notfallsanitätergesetz ermöglicht jetzt teilweise die Gabe von Medikamenten oder das Durchführen von invasiven Maßnahmen, je nach Patientensituation. So eine Sache ist zur Abwendung zum Beispiel der unmittelbaren Lebensgefahr. Oder wenn ein eintretender Schaden wahrscheinlich ist, der so abgewendet werden kann, bis zur ärztlichen Weiterbehandlung. Dann ist es Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern gestattet, zu handeln. Und das kann mit Medikamenten sein eben oder invasiven Maßnahmen. Und danach wird der Patient eben in einer Notaufnahme vorgestellt oder im Krankenhaus und ist dann sozusagen ärztlich weiter behandelt. Die genauen Ausführungen oder Freigaben, was alles den einzelnen Leuten erlaubt ist, das obliegt jeweils den ärztlichen Leitern. Das sind jeder Rettungsdienstbereich hat einen ärztlichen Leiter, der genau festlegt, was die Kolleginnen und Kollegen, also Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, was denen für Medikamente freigegeben sind. Das nennt man eine Vorabdelegation. Das heißt, der ärztliche Leiter übernimmt oder die Leiterin übernimmt die Verantwortung dafür, welche Medikamente gegeben werden dürfen. Das ist dann in Standardarbeitsanweisungen verpackt und Flowcharts beispielsweise. Das heißt, da drin steht, unter welchen Voraussetzungen beispielsweise Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter Medikamente geben dürfen und dann wie viel und ob sie es wiederholen dürfen und ob das was ist, was sie selbstständig durchführen dürfen, ohne dass noch ein Notarzt, eine Notärztin entsandt werden muss oder eben nicht. Zum Beispiel, jemand hat, sagen wir, einen Bronchospasmus, wie einen asthmatischen Anfall. Dann dürfen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter Medikamente wie Salbutamol, also Beta-2-Sympathomimetikum, um die Bronchien zu erweitern, oder Atrovent oder Ipratropiumbromid, quasi ein anticholinerges, auch glatte Muskelzellen entspannendes Medikament, vernebeln, ohne dass da irgendwie ärztlich noch jemand hinzukommen müsste. Was wir machen müssen, ist einen Rückmeldebogen ausfüllen. Also beziehungsweise das mag lokal auch unterschiedlich sein. Für unseren Bereich hier ist das so. Sie dürfen außerdem zum Thema Schmerztherapie beispielsweise Esketamin geben, wenn Sie zuvor zum Beispiel Paracetamol auch gegeben haben. Das heißt, Schmerzen sind auf einer Skala, NRS-Skala beispielsweise untergebracht und ab einem gewissen Punkt dürfen die Paracetamol geben und an einem höheren Schmerzpunkt dürfen Sie auch dann Esketamin geben und zum Beispiel anfangen mit 0,125 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und das dürfen Sie auch wiederholen. Und bis zu einer gewissen Grenze dürfen Sie das geben, das ist jetzt neu, ohne dass Sie nochmal einen Notarzt oder eine Notärztin nachfordern, weil man gute Erfahrungen damit gemacht hat, dass das funktioniert, zumindest eben bis zu dieser Grenze. Wenn das ausgereizt ist, dann wäre es zum Beispiel eine Option, einen Telenotarzt oder eine Telenotärztin hinzuzuziehen.
Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Wir waren bei Max hat Glück, wird ausgelost und darf Medizin studieren, fährt parallel noch Rettungsdienst.
Ja.
Und wie bist du dann von da, du wirst Arzt, wirst Anästhesist?
Ja.
Wie bist du zum Telenotarzt angekommen?
Das war ein bisschen Glück, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil mit dem Chef habe ich damals einfach ein Vorstellungsgespräch gemacht. Und der hat mich nach Interessen gefragt. Und ich habe ihm erzählt, dass das mein Interesse ist. Und dann war ich nach dem Facharzt auf der Intensivstation für 18 Monate. Und währenddessen nahm das Ganze sowieso ja deutschlandweit und NRW-weit Fahrt auf, dieses Thema Telemedizin. Und da war sozusagen das Glück, dass Bonn eine der Telenotarztstandorte werden soll. Und der Chef hat sich daran erinnert, dass ich ihm das gesagt habe, dass ich das für ein interessantes Thema halte. Und
das ist ja krass.
Ja.
Also wir haben 220 Mitarbeiter, glaube ich, also ärztlich.
Ja. Ich glaube, das Glück war auch einfach, dass ich neu gekommen bin und der Chef auch noch neu war. Und es war ein Angebot von ihm, was gesagt wurde, dass sich neue Mitarbeiter oder dass er generell auch selbst als in Anführungszeichen neuer Mitarbeiter Interesse daran hat, die Leute kennenzulernen und dass man gerne Termine machen kann. Und deswegen habe ich einen Termin gemacht und vielleicht war das, weil ich neu war, dass ich auch diesen Termin oder diese Chance wahrgenommen habe. Ich glaube, das haben manche auch nicht gemacht.
Ich war damals auch da. Ich kann mich auch noch gut an das Gespräch erinnern. Ja, ja, aber schon beeindruckend, dass er das noch wusste. Okay, und jetzt, Bonn möchte das irgendwie machen. Du hast mir schon im Vorhinein gesagt, du kannst nicht so richtig viel dazu erzählen, wie das bei uns aussieht, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Aber vielleicht kannst du grob und skizzieren, wie funktioniert so ein Telenotarzt, wann benutzt man den, was sind so die Voraussetzungen?
Ja, mache ich. Vielleicht kann man dazu quasi nochmal sagen, so warum braucht man einen Telenotarzt? Da waren wir ganz am Anfang und daraus ergibt sich der ganze Rest. Also eben, man kann nicht nur die ärztliche Ressource damit optimieren, dahingehend, dass man sagt, ich muss vielleicht kein Notarzteinsatzfahrzeug dahin schicken, wo nicht unbedingt manuelle Fertigkeiten erforderlich sind. Das ist das eine, sondern auch, wenn Rettungswagen vor Ort sind und Unterstützung benötigen. Und das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Ne? Das kann im Rahmen von einer Therapie sein, um Therapie zu begleiten. Das kann einfach auch nur eine Beratungsleistung sein. So nach dem Motto, hey, guck doch mal bitte aufs EKG. Wie sieht das aus? Oder würdest du sagen, wir müssen auch in eine Kardiologie zusätzlich fahren. Und das Ganze gilt aber auch für ärztliche Kollegen. Wir haben bei uns ja die Möglichkeit, aus dem OP raus in die Rotation zu gehen und dann als Notarzt, Notärztin über mehrere Monate unten auf die Feuerwache zu kommen und jeder fängt klein an. Und auch die können dann jederzeit sich beim Telenotarzt oder der Telenotärztin melden und sagen, hey, ich habe eine Frage. Das ist vor allen Dingen bei rechtlichen Sachen, also erfahrungsgemäß das Medizinische kriegen die meisten ganz gut hin, relativ schnell. Und erfahrungsgemäß, je schlechter die Patienten dran sind, desto besser. Ja, weil das ist das, was man quasi in Bonn fahren jetzt nur Anästhesistinnen, Notärztinnen sind sie. Das ist das, was denen am leichtesten fällt, weil das ist das, was wir kennen. Ne? ABC behandeln von den und je schwerer, desto in Anführungszeichen lieber eigentlich, weil dann läuft es das, was wir sowieso machen. Und tricky sind solche rechtlichen Fragestellungen. Unterbringung nach psychiatrisch Krankengesetz beispielsweise. Oder kann ich denjenigen zu Hause lassen oder nicht? Und das ist auch eine Frage für ein RTW. Ja, Transportverweigerung, Transportverzicht, die mit Telenotarzt, Telenotärztin abzubilden sind.
Das heißt aber für die Qualifikation, es macht keinen Sinn, an den Telenotarztplatz jemanden zu setzen, der noch nicht selber gefahren ist, sondern da braucht man eher jemanden, der ein bisschen erfahrener und standfester ist, wo es auch Sinn macht, zurückzufragen oder rückzufragen sozusagen.
Auf jeden Fall. Man kann da natürlich nicht jeden oder jede hinsetzen. Es gibt ein Curriculum der Bundesärztekammer und anhand dessen quasi kann man sich so ein bisschen orientieren, wer geeignet ist oder wer in Frage kommt, als Telenotarzt oder Telenotärztin zu arbeiten. Das sollen Leute sein, die aus einem patientennahen Fach sind, also Anästhesie, Internisten, Chirurgen und die einen Facharzt haben. Außerdem müssen die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin haben. Die kann man schon als Assistenzarzt, Ärztin machen, während man in der Ausbildung noch ist. Die beinhaltet einen Kurs, 50 Fahrten, Einsatzfahrten, die man sammeln muss. Man kann auch Simulationskurse besuchen, wo 25 Einsätze beispielsweise simuliert werden und dann muss man noch eine Prüfung bei der Ärztekammer ablegen. Und außerdem musst du diesen 28-stündigen Kurs absolvieren. Das sind drei quasi Module. Das ist eine Mischung aus Theorie und Praxis. Und du musst außerdem mindestens 2 Jahre regelmäßige und im besten Fall oder eigentlich auch noch andauernde Tätigkeit im Bereich der Notfallmedizin auf der Straße machen, was meiner Meinung nach auch unheimlich wichtig ist, weil du wirst ja vieler Sinne beraubt, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber du musst die Einsätze ja auch in deinen Kopf projizieren auf der Straße. Ne? Das, was Rettungsdienstler dir erzählen, die vor Ort sind, musst du ein bisschen übersetzen können oder ein Gefühl dafür kriegen. Und das geht nur, wenn du auch auf der Straße noch tätig bist. Das heißt, das müssen diese Leute auch haben und mindestens 500 eigene Einsätze nach Erlangung der Zusatzbezeichnung. Was schön ist, optional sind Kurse wie ALS, also Advanced Life Support, Trauma-Kurse, welche auch immer. Das ist egal, welche Dachorganisation jetzt dahinter steht. Ne? Aber das ist schön. Oder Divi-Kurs zum Beispiel. Da kann lokal natürlich auch letztendlich jeder Träger entscheiden, was möchte ich von meinen Leuten fordern.
Okay, vielleicht gehen wir nochmal dahin zurück. Was machen wir jetzt mit dem Titel Notarzt? Also was ist primär das Bild, was dahinter steht, wenn du dir vorstellst, okay, A, B, C, das sind die klassischen Szenarien. Zum einen vielleicht auch, wann entscheidet man sich überhaupt, einen Titel Notarzt zu rufen? Ich glaube, das ist ja das, was auch eigentlich mit die spannendste Frage ist. Wir haben schon drüber gesprochen, okay, wenn man eine Frage hat, dann kann man den immer rückfragen und es ist einfacher, als wenn sich erst jemand ins Auto setzen muss und halt dahin fahren muss. Das leuchtet, glaube ich, jedem ein.
Ja.
Aber wie entscheidet man, das ist jetzt ein Einsatz, wo ich primär denken würde, wenn ich keinen Telenotarzt hätte, müsste jetzt jemand dahin fahren. Und jetzt sage ich aber, dieser Patient oder dieser Einsatz, den arbeite ich jetzt im Telenotarzt ab.
Ja, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie du die Alarmierung des Telenotarztes oder der Telenotärztin vereinbarst. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du lässt es einfach über den Rettungswagen alarmieren. Das heißt, der ist vor Ort und meldet sich beim Telenotarzt oder der Telenotärztin, weil der sagt, ich komme hier an meine Grenzen. Zum einen die rechtlichen Grenzen, dahingehend das, was wir eben besprochen haben, was die Standardarbeitsanweisung gibt. Der Patient hat immer noch Schmerzen, aber ich habe so viel gegeben, wie ich geben darf und jetzt ist die Grenze erreicht. Dann würde der sich melden. Das ist ein häufiges Beispiel oder sonstige Unklarheiten. Ansonsten geht auch die Möglichkeit natürlich, dass du von vornherein sagst, ich suche mir Krankheitsbilder, wo ich sonst ein Notarzt-Einsatzfahrzeug hingeschickt hätte noch und sage, den schicke ich jetzt nicht mit, kein Notarzt-Einsatzfahrzeug, sondern schicke erstmal nur den Rettungswagen alleine. Und der guckt sich das an und meldet sich bei Bedarf. Und wenn man das so auch nach diesem ABCDE-Schema aufbaut, was wir haben, dann ist es zum Beispiel so, dass man sagt, Patienten, die ein A-Problem haben, die werden nie dafür in Frage kommen, dass sie nur mit dem Telenotarzt und Rettungswagen das alleine behandeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass manuelle Fertigkeiten gefordert sind, einfach sehr hoch ist, dass der Patient intubiert werden muss, im schlimmsten Fall chirurgische Atemwegsschaffung. Also das fällt schon mal raus. Und alles Weitere, wo man sagt, das geht Richtung totaler Instabilität des Patienten beispielsweise. Das sind auch Dinge, wo weiterhin Notarzt, Notärztin hin muss. Diese Frage, wie man es halt eben macht, ob du sagst, du alarmierst einen Telenotarzt primär mit über die Leitstelle, das gibt es als Möglichkeit, wird nach meinem Stand aber fast nirgendwo praktiziert, weil es auch so ein bisschen schwer zu handhaben ist. Die Frage ist dann auch, wann alarmierst du den Telenotarzt, die Telenotärztin, zusammen mit dem Rettungswagen? Der muss aber dann erst dahin fahren. Was macht der Telenotarzt, die Telenotärztin in der Zeit? Sitzen die einfach vorm Bildschirm und gucken? Oder machst du einen Zeitversatz rein? Und dann sagt vielleicht der Rettungswagen, um ehrlich zu sein, brauche ich gar keine ärztliche Hilfe. Ich kriege das so alleine hin. Und das wäre natürlich dann ein bisschen vergebene Liebesmühe.
Vielleicht kann man dazu ganz kurz sagen, also das ist ja auch eine praktische Erwägung, die ist mir gerade erst gekommen, während wir drüber reden. Der physische Notarzt ist ja relativ klar an einen Einsatzort begrenzt. Wie wird das denn geregelt, wenn jetzt zwei RTWs auf einen Telenotarzt eine Rückfrage haben? Kann der zwei Einsätze gleichzeitig machen?
Der kann theoretisch zwei Einsätze gleichzeitig machen. Der kann sogar noch mehr Einsätze gleichzeitig machen. Der limitierende Faktor dabei ist der oder die Kollegin, die am Bildschirm sitzt. Und da muss man sagen, das kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv ist er sie gerade gebunden. Ist das ein Einsatz, der viele Körner fordert, weil der Patient instabil ist, weil viele quasi, also kommunikativ mit dem Rettungswagen, viele Anforderungen an einen gestellt werden, wo du sagst, okay, ich habe Schritte im Kopf, der Patient ist instabil, legt einen Zugang. Kann der eine schon mal vielleicht Noradrenalin vorbereiten? Wie sieht's aus? Bestellen wir noch einen physischen Notarzt, Notärztin dazu? Dann ist das vielleicht ein Einsatz, der so viel Aufmerksamkeit von dir gerade fordert, dass du eventuell noch Platz hast für einen weiteren kleineren Einsatz, in Anführungszeichen, wie eine Nachfrage. Hey, kannst du mal aufs EKG schauen? Und danach wäre das dann aber so, dass du sagst, hier ist mein Limit erreicht. Und da ist natürlich jeder auch anders. Und da wird auch natürlich sozusagen das Training wahrscheinlich, und das meine ich mit Einsatzerfahrung, dazu führen, dass sich das Ganze ändert. Also je länger du das machst und je mehr du das machst, denke ich, desto eher wirst du wahrscheinlich Möglichkeiten haben, mehr Dinge parallel zu erledigen, weil du es gewohnt bist, weil du das System kennst und dich darin zurechtfindest und sozusagen das dann auch alles auf einer subkortikalen Ebene läuft. Aber grundsätzlich ist die Möglichkeit da und wie gesagt, der limitierende Faktor sitzt vorm Rechner.
Das ist am Ende ja eigentlich nichts anderes wie auf einer Station, wo du halt auch im Zweifel 22 Patienten versorgen musst, wenn du Pech hast und dir dann halt überlegen musst, jetzt geht's halt zwei schlecht, wie teile ich mich denn jetzt sozusagen auf? Aber du hast was ganz Spannendes gerade schon gesagt, dieser Kipppunkt, der Patient ist instabil und jetzt kommt ein physischer Notarzt dazu. Gibt es da standardisierte Abläufe, wo man sagen würde, okay, das ist ja gerade interessant, weil in diesem Szenario der RTW ist solo rausgefahren, kommt zu einem instabilen Patienten, der ist so schlecht, wenn man das gewusst hätte, hätte man einen physischen Notarzt hingeschickt, dann hätte man ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, im klassischen System entsteht eine 7-12-Minuten-Lücke zwischen RTW schätzt den Patienten ein und alarmiert den Notarzt nach und der Notarzt ist da, die man ja jetzt überbrücken könnte mit einem Telenotarzt.
Absolut. Das ist auch mit einer der Aufgaben, die so ein Telenotarzt vollziehen kann. Ne? Das ist das, oder was ich eben eigentlich auch noch sagen wollte. Also quasi, wenn man so diese Aufgabenbilder siehst, ne, dann hast du als Aufgabenbild natürlich ganz klassisch, du behandelst einen Patienten mit einem Rettungswagen, weil der Rettungswagen sich bei dir meldet. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Notarzt, Notärztin ist vor Ort zusammen mit dem Rettungswagen, braucht Unterstützung und ruft dich an und fragt. Das ist eine Möglichkeit. Genauso aber, und das ist dieser von dir geschilderte Fall, ich brauche irgendwie Überbrückung. Ich habe jetzt erkannt als Rettungsdienstpersonal, der Patient ist instabil und ich brauche hier ärztliche Unterstützung. Dann kann ich den Zeitraum, bis ein physischer Notarzt oder Notärztin eintrifft, nutzen und überbrücke mit Telenotärzten.
Eben hast du schon so schön gesagt, man wird seiner Sinne beraubt. Ich kann mich noch an einen Vortrag erinnern von den Kollegen aus Aachen bei uns in der Frühfortbildung, wo die genau das geschildert haben, ihre ersten Erfahrungen im Telenotarzt und wie sie eigentlich dachten, sie müssen 12 Kameras in RTW bauen, damit du den Patienten aus allen Richtungen siehst. Und der erste RTW hatte eine absurde Anzahl von SIM-Karten und was weiß ich alles, damit das irgendwie funktioniert. Was siehst du denn üblicherweise als Telenotarzt von diesem Patienten im RTW? Also was ist quasi der Live-Feed auf deinem Bildschirm? Was kommt da alles an?
Auch das kommt ganz darauf an, wofür man sich entscheidet. Früher war die Deckenkamera, war klar, dass sie drin ist. Jetzt gibt es mittlerweile Stimmen, die sagen, und das vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, ganz viel der Behandlung findet gar nicht im Auto selber statt, sondern irgendwo draußen, in der Wohnung des Patienten oder an der Einsatzstelle. Was aber auf jeden Fall klar ist, ich würde gern Vitalparameter sehen. Das heißt, jeder Rettungswagen führt ja seinen Monitor quasi mit sich, wo ich die Sättigung drauf sehe, wo ich das EKG drauf sehe, wo ich den Blutdruck drauf sehe. Wenn ich es angeschlossen habe, auch noch eine Kapnographie bzw. Kapnometrie, je nach Einstellung. Und das will ich auf jeden Fall sehen. Weil das ist für mich ja auch, wenn ich Maßnahmen delegiere als Telenotarzt, Telenotärztin, so dass ich mein Feedback sofort bekomme. Das heißt, das brauche ich auf jeden Fall. In der Regel hast du außerdem noch auf einem anderen Bildschirm eine Möglichkeit zu protokollieren, weil das musst du natürlich parallel auch machen. Der Einsatz muss dokumentiert werden. Und dann kommt es darauf an, was für Systeme oder welche Software du jetzt gerade hast, ob du zum Beispiel mit den Kollegen chatten kannst. Als Fenster, wo du chattest oder ein Kommunikationsfenster, die dich anrufen und dann zum Beispiel auch mit Videotelefonie. Jetzt ist es so, dass wir uns halt in einem Zeitalter befinden, und das war eben ganz früher zu Anfängen vielleicht nicht unbedingt der Fall, wo wir in der Regel, vor allen Dingen im städtischen Szenario, über eine gute Bandbreite verfügen. Das heißt, das ermöglicht Videostreaming. Da muss man natürlich den Patienten um Einwilligung fragen, um das zu tun. Aber ansonsten ist es dann auch möglich halt mit einem mobilen Endgerät, ob das jetzt ein Handy ist oder ein Tablet, das kommt auch drauf an, was für ein System du hast, aber dann sozusagen via Livestreaming in deine Zentrale vom Einsatzort zu streamen.
Und was? Das heißt, den bewusstlosen Patienten filmst du nicht?
Den bewusstlosen Patienten, den könnte man filmen, wenn du sagst, also das Ganze muss immer mit einer Einwilligung versehen werden. Aber, und das ist dieser Fall, den du quasi schilderst, da geht man im Zweifel dann nach mutmaßlicher Einwilligung des Patienten, wenn er zu dem Zeitpunkt selbst nichts sagen kann. Jetzt kann man sich die Frage stellen, welchen Benefit hat ein Telenotarzt davon, wenn der Patient bewusstlos ist? Oder ich glaube das einfach den KollegInnen vor Ort, wenn die sagen, ich habe hier einen Patienten, der ist bewusstlos, und du fragst sie, was hat der für ein GCS beispielsweise, was macht er? Macht er gar nichts? Weil die brauchen ihre Hände natürlich dann auch. Und dann ist es schwierig, wenn die parallel irgendwie noch mit dem Tablet das irgendwo hinstellen vielleicht. Ist zwar möglich, aber vielleicht nicht ganz so handlich.
Das heißt, aus deiner Sicht, dieser Ansatz, man kann den Patienten aus allen Richtungen sehen und es gibt irgendwie mehrere Kameras, das ist einfach nicht sinnvoll, weil der Patient gar nicht unbedingt da ist.
Ja,
und ihn vorher fragen muss.
Also fragen musst du ihn vorher, aber das ist mir zu harsch. Okay. Es wird, also zum Beispiel auch bei diesem Vortrag, den du erwähnt hast, da wurde so gesagt, zum Beispiel eine Sache ist, einen Patienten beurteilen zu können hinsichtlich seiner Atmung. Wie sieht die Atmung aus? Atmet er angestrengt oder ist das entspannt? Und sie sagen, das ist so ein typisches Ding für, da hätte ich gerne einen visuellen Eindruck. Die Erfahrung, die aber, und jetzt zitiere ich die Aachener, weil die sind seit 10 Jahren eben dabei, die haben, ist, es gibt ganz, ganz viel, wo du das gar nicht unbedingt brauchst, wo es darum geht, dass die Patienten quasi durch den Rettungswagen oder dieser Einsatz durch den Rettungswagen größtenteils geführt und bearbeitet wird, und die sich dann quasi melden und zum Beispiel sagen, hey, ich habe das und das vorliegen hier, ich würde gern das und das machen. Wie siehst du das? Und dann stellt vielleicht der Telenotarzt noch ein paar Fragen zum Patienten selbst, anamnestische, und sagt dann, das finde ich eine gute Idee. Mach das mal so. Ich trage das schon für dich ein. Ohne dass irgendwie ein visueller Eindruck von der Einsatzstelle überhaupt notwendig gewesen wäre, zwangsläufig.
Wenn ich mir das jetzt technisch vorstelle, dann erschließt sich mir, okay, es ist technisch möglich, den Monitor live irgendwo anders mitlaufen zu lassen. Aber es gibt ja auch Dinge, die nicht über einen Monitor laufen. Also sowas wie Blutzucker, Temperatur. Wie wird das kommuniziert? Gibt es die Möglichkeit, ein Mikrofon auf die Patientenbrust zu halten, um irgendwie Atmungstöne zu übertragen oder was weiß ich?
Also theoretisch ist der Technik, sind ja keine Grenzen gesetzt. Aber je technischer das Ganze, desto anfälliger ist das auch. Na klar, du kannst auch sagen, wir telefonieren gerade, leg mal dein Headset beim Patienten auf den Brustkorb. Wird keiner machen natürlich, ne? Aber es gibt sowas wie E-Stethoskope beispielsweise. Du brauchst Schnittstellen dafür, und Schnittstellen sind verdammt anfällig. Das heißt, Schnittstelle würde bedeuten, dieses Stethoskop hat eine Software, zeichnet irgendwas auf, und du brauchst also eine Schnittstelle vom Stethoskop, von der Software des Stethoskops zur Software des Telenotarztes. Und die sind super fehleranfällig. Also möglich ist das Ganze, aber da frage ich mich manchmal, ist weniger da mehr. Aber theoretisch wäre sowas möglich, das zu tun, ja.
Macht aber keiner.
Ich kenne keinen, der E-Stethoskope verwendet. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Also das ist theoretisch, wie gesagt, theoretisch ist technisch unheimlich viel möglich.
Theoretisch. Und Blutzuckertemperatur, das muss man einfach sagen.
Genau, das ist dann Kommunikation. Das ist so auch eine Erfahrung, die auch gemacht wurde über die Zeit. Ich meine, letztendlich fragen Telenotärztinnen, Notärzte eigentlich bei der Übergabe immer dieselben Sachen. Das heißt, der Rettungsdienst merkt sich das natürlich auch und gleicht sich an. Und das ist, glaube ich, auch, dass die Aachener darüber eine Studie sogar auch gemacht haben, dass die Anamnesequalität des Rettungsdienstpersonal zunimmt. Weil die wissen, ich möchte die Übergabe, und daran sind beide interessiert, relativ kurz halten. Das heißt, die wissen schon, was muss ich fragen, was will der ohnehin wahrscheinlich wissen, oder halt eben die da sitzt, um das Ganze kurz zu halten. Und dann würdest du Sachen wie zum Beispiel Temperatur oder Blutzucker würdest du dann kurz übergeben, ne, bei der Übergabe. Im besten Fall läuft das auch nach einem festgesetzten Schema. Zum Beispiel ABCDE oder Isobar, was auch immer. Sinnhaft gibt es auch. Und das ist dann quasi, das ist natürlich eine Schulungsfrage und dann auch eine Erfahrungssache des Systems.
Du hast gerade schon die Evidenz aus Aachen angesprochen. Gibt es denn Daten dazu, wie häufig man den Telonotarzt verwenden kann, dass man einen physischen Notarzt spart und vielleicht auch, was uns das als Gesellschaft einspart?
Ökonomisch würde ich gerade zurückstellen, weil das nicht ganz so leicht zu beantworten ist. Da gibt es auf jeden Fall Evidenz, dass du die Einsatzzahlen der Notarzt-Einsatzfahrzeuge in jedem Fall reduzieren kannst. Ich muss vielleicht erklären, wenn du jetzt in der Leitstelle anrufst und du schilderst ein Problem, dann hört sich der Leitstellenbeamte das an und entscheidet, je nachdem, was du erzählst, was ist da vor Ort vonnöten. Das wird in der Leitstelle in ein Stichwort gepresst, wie Atemnot beispielsweise.
Das heißt, wenn ich die 112 rufe, das müssen wir vielleicht sagen.
Genau.
Ja. Dann landet man in der Leitstelle.
Dann landet man in der Leitstelle, ja. Genau. Und nach dieser Abfrage, wie gesagt, und das kann auch standardisiert laufen, in Bonn ist das standardisiert, das heißt, die Leitstellendisponenten werden durch einen Abfragebaum sozusagen geführt, wo die Auswahlmöglichkeiten haben, die sie anklicken und dann gelangen sie zum nächsten Baum. Und so wird versucht, das zu standardisieren und am Ende kommt dabei ein Stichwort raus. Und dieses Stichwort ist sozusagen verbunden mit, und das nennt man Alarm- und Ausrückeordnung, mit einer Anzahl an Fahrzeugen, die der Leitstellendisponent entsendet. Das heißt, nehmen wir akute Atemnot, dann wird, oder der Klassiker, akutes Koronarsyndrom, dann wird der Leitstellenrechner automatisch vorschlagen, Rettungswagen plus Notarzt. Du kannst natürlich hingehen und sagen, ich möchte, dass bei Stichworten, wo normalerweise beides alarmiert werden würde, ich jetzt sage, ich schicke nur noch einen Rettungswagen hin. Damit würdest du natürlich die Notarzteinsätze vom physischen Notarzt reduzieren. Das muss man aber genau abwägen, die Stichworte auch, wo man das macht, weil es gibt auch einen Notarztindikationskatalog, wo gesagt wird, das sind Krankheitsbilder, wo unbedingt notärztliche Unterstützung vor Ort sein sollte. Aber, und das ist quasi, wenn man je nachdem guckt, sagen wir mal, da ist von einer Reduktion der Notarzteinsätze, der physischen Notarzteinsätze 15 bis auch in die 40-50%, wobei das schon sehr, sehr hoch ist. Dafür müsstest du sozusagen diesen Katalog sehr, sehr beschneiden und sagen, ich schicke nur noch einen Rettungswagen alleine hin, aber möglich ist das.
Und es kommt ja auch immer auf die Politik an, wie du vorher deine Notärzte eingesetzt hast. Das ist ja auch noch.
Genau, ne? Und man muss auch sicherlich gewiss Geduld haben. Also, ne, es wäre unfair, Systeme zu vergleichen, die jetzt anfangen mit Systemen, die seit 10 Jahren das Ganze machen. Ne? Weil das auch ein lernendes System sein wird. Aber also diese Erfahrung hat man schon gemacht, dass man sparen kann, was diese Ressource Notarzt angeht. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel des Ganzen, zu sagen, ich will, dass die Ressource Notarzt im Optimalfall dort frei ist und dann hinfahren kann, wo sie hin muss. Also manuelle Fertigkeiten benötigt werden beispielsweise. Atemwegssicherung, Klärung von rechtlichen Fragen, Unterbringung nach psychiatrisch Krankengesetz gehört dazu beispielsweise. Und das ist schon ein Ziel des Ganzen. Eine weitere Tätigkeit vom Telenotärzten, das haben wir bisher noch gar nicht besprochen, ist die Abklärung von Sekundärtransporten. Und das ist auch was, wo viel Ressourcensparen möglich ist. Auch nach Studie, je nachdem, bis zu 30%. Bis dato ist es so, dass Krankenhäuser fordern Verlegungen an. Und dann fordern die in der Regel oder die entscheiden mit Verlegenotarzt, Notärztin oder nicht. Und da gibt es schon Verlegungen, wo man sagen muss, da braucht eigentlich keine ärztliche Unterstützung da sein. Aber die Anforderung der Ressource kommt halt durchs Krankenhaus. Und das sind, und das ist völlig wertfrei und ohne irgendwelchen Vorwurf gesagt, das sind im Zweifel Kolleginnen, die mit diesem System Rettungsdienst überhaupt gar nichts zu tun haben. Die also diese Ressourcen gar nicht kennen und nicht wissen, was dürfen und können Notfallsanitäterinnen, was dürfen und können Notärzte. Und ich muss ehrlicherweise sagen, angenommen, es wäre bei mir so und ich wüsste es auch nicht und wäre vielleicht, weiß ich nicht, ein Jahr oder sowas auf Station und müsste eine Verlegung anfordern und dann...
Wäre doch schon besser, wenn ein Arzt dabei
genau,
ist, oder?
Ja, dann würde ich vielleicht genau dieselbe Entscheidung treffen. So, und dann wäre es ja, oder das ist dann so eine Aufgabe vielleicht auch des Telenotärztes, der Telenotärzte und nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit, dann würde man sagen, okay, die Klinik meldet diese Verlegung an und dann gibt es aber nochmal ein Gespräch zwischen anforderndem Arzt und Telenotarzt, Telenotärztin und da lässt sich der Kollege erklären genau, wie geht's dem Patienten, also der telenotärztliche Kollege, ne? Wie geht's dem wirklich? Wie sieht's aus mit der Beatmungssituation? Wie ist die Neurologie? Kann man auch wie so einen Kriterienkatalog machen, was Instabilitätskriterien angeht, wo du sagen kannst, okay, wenn er mir das erzählt, dann weiß ich, klar, da muss ein Notarzt mit. Ja, wenn du sagst, der hat ein GCS von 6 aktuell und wir glauben, der hat eine Hirnblutung. Zum Beispiel, ja, ein bisschen blödes Beispiel. Oder nehmen wir jemanden, der intubiert beatmet ist, klar, fährt dann ein Notarzt mit. Aber andere Sachen, wie der Patient hat keine Katecholamine zum Beispiel, nur einen Blutdruck und einen Zugang und irgendwie 4 Liter Sauerstoff.
Und geht auf eine Normalstation?
Zum Beispiel geht auf eine Normalstation. Ja, heißes Thema. Divi-Empfehlung, Verlegung zwischen Überwachungsstationen, ist das unbedingt quasi Notarzt? Bedarf oder kann man sagen, ja, der wird dadurch auch abgegolten, dass man das Ganze telenotärztlich führt, weil damit ist sozusagen die ärztliche Betreuung ja weitergegeben. Wenn du sagst, zwar nicht manuell, aber ich rechne in diesem Fall jetzt nicht damit, dass das vonnöten sein wird. Also das ist so ein bisschen auch ein heißes Thema natürlich, ne, wo man sich mal zumindest drüber unterhalten kann, wie man sowas angehen kann. Aber da, wie gesagt, auch da ist theoretisch Einsparpotenzial und zu sagen, wir haben Tage, wo unheimlich viele Verlegungen stattfinden sollen. Das wird ja auch mehr. Krankenhäuser gehen Verbünde ein. Das heißt, die verschicken Patienten untereinander. Oder es wird immer mehr Spezialisierung in Zentren, wo Patienten hingebracht werden müssen oder Anschlussheilbehandlung, Weaning. Und das wird immer mehr. Das heißt, es gibt immer mehr Verlegungen und teilweise so viele an einem Tag, dass sie nicht gar abgearbeitet werden. Und da wäre es natürlich dann gut, wenn du sagst, okay, ich habe hier eine Verlegung, die wäre sonst mit einem Verlegenotarzt gelaufen. Das können wir jetzt ohne machen. Und dann sind wir wieder im Bereich der Ressourcenoptimierung.
Um das mal so in die Perspektive zu rücken, kannst du einmal sagen, in Bonn, wie viele Verlegenotärzte wir jetzt an so einem normalen, was haben wir heute, Donnerstag um 10 Uhr vorhalten und wie viele Primärnotärzte?
Um 10 Uhr morgens?
10 Uhr morgens.
Um 10 Uhr morgens halten wir 3 Verlegenotärztinnen und Notärzte vor. Man muss ehrlicherweise sagen, die bedienen den Rhein-Sieg-Kreis allerdings auch mit. Ab 16 Uhr sind es noch 2. Und ab 18 Uhr ist es noch einer und der ist bis zum nächsten Morgen vor Ort. Primärnotärztinnen, Notärzte haben wir von 8 bis 18 Uhr 3 Stück. Und ab 18 Uhr sind es noch 2. Das heißt, wir haben 2 Notarzteinsatzfahrzeuge im 24-Stunden-Betrieb. Eines am Lievelingsweg auf der Feuerwache Nord und eins im Süden in Friesdorf bei Godesberg, die Wache 3.
Aber das heißt, je nach Uhrzeit ist das 1:1. Also das macht ja schon deutlich, wie bedeutend dieses Verlegegeschäft in Anführungszeichen eigentlich ist.
Ja, vor allen Dingen, weil man sagen muss, die Verlegenotärztinnen, Notärzte, die können natürlich, weil das ganz normal ausgebildete Notärzte, Notärzte sind, im Bedarfsfall auch primär geschickt werden. Das heißt, wenn alle Notarzteinsatzfahrzeuge gebunden sind und die Kapazitäten gegeben sind, dann können diese Verlegenotärzte, Notärzte auch benutzt werden und alarmiert werden, um Primäreinsätze abzuarbeiten.
Noch Stichwort verschiedene Einsatzszenarien. Wenn man mit einem Rettungsdienst spricht, muss man einmal über Mann sprechen.
Ja.
Alte Regel. Wenn wir jetzt uns eine Mannflage vorstellen, also Massenanfall von Verletzten, hat der Telenotarzt da eine Rolle?
Ist Forschungsfeld. Auch da ist es denkbar, dass du sagst, also der hat insofern eine Rolle, als dass du ihn ganz klassisch einsetzt. Das heißt, du hast einen Rettungswagen, der in dieser Großschadenslage gebunden ist. Und der wendet sich hilfesuchend an den Telenotarzt, weil er sagt, vor Ort sind sonst keine Kapazitäten. Das ist denkbar. Gleichzeitig ist es aber auch denkbar, und da gibt es zum Beispiel so Versuche, oder Studien, dass Rettungsdienstler vor Ort Brillen ausgehändigt bekommen, um mit Video zusammen zu sichten, beispielsweise. Oder du sagst, du führst eine Patientenablage, also angenommen, du hast eine Großschadenslage, Massenanfall an Verletzten, wenn man so will, dann wäre es Teil dieser Abarbeitung, dieser Großschadenslage, dass sich Patientenablagen bilden. Das ist quasi eine Zwischenstufe, wo Patienten vom Unfallort selbst aus hingebracht werden und da sozusagen behandelt werden, bis sie von dort an ein Krankenhaus transportiert werden beispielsweise. Und diese Patientenablagen sind medizinisch geführt. Ja, die können rettungsdienstlich geführt sein durch Notfallsanitäter, können auch ärztlich geführt sein oder dann halt beispielsweise vielleicht telenotärztlich geführt sein. Das muss aber natürlich alles genau festgelegt werden. Aber theoretisch ist das möglich. Es gibt auch schon erste Versuche bei zum Beispiel Großveranstaltungen, wie weiß ich nicht, ein Oktoberfest beispielsweise oder karnevalsmäßig, da eine extra kleine Telenotarztzentrale aufzubauen und dann vor Ort mit Rettungsdienst zusammen zu behandeln.
Das Finanzielle wolltest du eben zurückstellen, aber vielleicht kommen wir noch einmal drauf, was bezahlt uns denn jetzt die Krankenkasse? Ist das das Gleiche, als wenn du jetzt physisch vor Ort bist? Oder?
Muss ich deswegen zurückstellen, weil ich dir das nicht sagen kann. Weil die, zumindest für NRW, sind da, zumindest ist mein aktueller Kenntnisstand, da finden noch Gespräche einfach statt. Das ist nicht ganz so einfach, da eine Gebührenordnung festzulegen und zu sagen, wer übernimmt die Kosten. Weil diese Systeme, und das ist natürlich so, du schnippst ja nicht mit dem Finger und alles ist da. Ne? Wir reden darüber, dass je nach Größe diese abzudeckenden Fläche, auch das hat man mit einer Studie quasi oder einer Potenzialanalyse in Maastricht damals festgelegt und gesagt, also jeder Telenotarztbereich, der sollte mindestens eine Fläche von, oder nicht eine Fläche, aber eine Einwohnerzahl von um die eine Million Einwohnern mindestens abdecken. Und das heißt, du redest da über Fahrzeuge in der Regel, die angebunden sind, so circa mindestens mal 60 bis 70 Stück aufwärts, je nachdem. Ne? Also ein großer Bereich ist zum Beispiel Münster, die über 2 Millionen Einwohner abdecken. Und da sind es dann noch mehr Fahrzeuge. Das können bis zu über 100 sein. Wenn man jetzt sagt, du fängst dein System gerade erst an, dann hast du vielleicht nur eine kleine Anzahl von Rettungswagen. Wie gestaltest du deren Gebühr im Vergleich zu einem System, was sich in Anführungszeichen natürlich schon deutlich mehr refinanzieren kann, weil viel mehr Einsätze gefahren werden können? Also das ist gar nicht so einfach, da sich zu einigen und zu sagen, wie macht man das? Und das sind quasi Gespräche, die jetzt auf höchster Ebene laufen mit Vertretern der Kassen und so weiter. Und mein Stand ist, dass es noch keine Gebühr gibt.
Aber es muss ja im enormen Interesse der Krankenkassen sein, die Anzahl der primären Notarzteinsätze zu senken.
Das glaube ich. Ich glaube, das größte Interesse der Krankenkassen wäre insgesamt weniger Patienten, die Arzt oder irgendwelche Krankenhausbesuche machen. Aber
das haben sie aber nicht in der
Hand. Nee, das ist schwierig, genau. Da sind wir auch schon wieder politisch unterwegs. Das ist sicherlich im Interesse der Krankenkassen. Aber ich meine, die Beiträge steigen. Das heißt, die haben auch ein Überlebensinteresse und so weiter. Das muss man auch sehen. Und wie gesagt, so einfach ist es dann nicht. Aber da stecke ich zu wenig drin, um dir da eine vernünftige Antwort drauf zu geben.
Dann vielleicht noch einmal, dass wir es so ein bisschen abbinden nach hinten raus, was die Kompetenzen des Telenotarztes angeht. Ich glaube, es ist klar, der wirklich vital gefährdete Patient mit einem ABC-Problem, der braucht immer den physischen Notarzt. Und
darf ich da gerade einhaken?
Ja.
Auch dazu gibt es Studien. Das sind zwar, sagt man, nicht Unterlegenheitsstudien, aber wo man hat das dann festgemacht an Vitalparametern und hat gesagt, okay, hier sind die Vitalparameter in Anführungszeichen so derangiert, dass man geschaut hat, kann ich die, und das hat man gesagt, zum Beispiel Atemfrequenz zu hoch, zu tief, Sauerstoffsättigung zu hoch, zu tief, Blutzucker zu hoch, zu tief, Temperatur und Blutdruck und so weiter, hat man das gemacht und hat dann geschaut, im Vergleich zwischen der Behandlung Telenotarzt mit Rettungsdienst und physischer Notarzt, Notärztin mit Rettungsdienst. Und da hat man gesehen, dass zumindest was diese Optimierung der Vitalparameter angeht, dass das in der oder in einem großen Fall oder zum großen Anteil auch möglich ist für Telenotarzt mit Rettungswagen, wenn du das nur an den Vitalparametern festmachst. Wo es limitiert gewesen ist, war bei der Temperatur, das ist wenig überraschend. Aber ansonsten hat man in dieser Studie herausgefunden, dass es zumindest so ist, dass die Behandlung Rettungswagen mit Telenotarzt da nicht unterlegen ist. Aber wie gesagt, na klar, gibt's Sachen, wir sprachen über das Manuelle und das ist ja auch das Ding, der Telenotarzt soll eben nicht Notarzt, Notärztin ersetzen. Er soll nur die Einsatzmöglichkeit optimieren und damit den Rettungsdienst leistungsfähiger zu machen. Schlechte Nachricht für die Rettungswagen, deren Einsatzzahlen werden dadurch nicht zurückgehen.
Tja. Okay, dann vielleicht nochmal anders formuliert. Es gibt ja so Dinge dazwischen, du hast eben schon gesagt, Psych-KG oder auch so Dinge wie Opioide. Macht das Sinn zu sagen, okay, bisher haben wir Opioide, nur der Notarzt hat die physisch dabei? Sollte man dann auch überlegen, dass die auf dem RTW sind und die dürfen die halt nur einsetzen, wenn sie angerufen haben? Und ein Psych-KG kann auch ein Telenotarzt ausstellen, der in der Leitstelle ist, weil wenn der Patient mit ihm spricht und der ihm sagt, ich möchte mich aber suizidieren und werde das gleich tun,
ja.
Welchen Benefit hat er davon hinzufahren sozusagen?
Ich würde lass uns das quasi auseinandernehmen, weil da alles eine einzelne Betrachtung benötigt. Thema Opiate. Mittlerweile ist es so, und das hängt auch natürlich davon ab, wo du dich befindest. Befindest du dich sehr weit auf dem Land, wo Notarzteinsatzfahrzeuge schwer greifbar sind, oder in der Stadt? Und zwar damit, mit welchen Medikamenten du beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen ausstattest. Es gibt schon Bereiche und Bonn gehört mittlerweile zum Beispiel auch dazu, wo auf dem Rettungswagen auch Opiate sind. In Bonn ist es so, dass die KollegInnen mittlerweile ein Täschchen mit sich beiführen, wo Esketamin drauf ist und aber auch Morphin. Das heißt, die Opiate sind jetzt schon auf dem Rettungswagen. Es gibt auch Bereiche, wo die Rettungswagen auch Fentanyl schon dabei haben. Allerdings, und da sind wir wieder bei diesen Standardarbeitsanweisungen, die dürfen nur in einem sehr begrenzten Rahmen und festgelegt gegeben werden, auch mit einer Maximaldosierung. Hier kommen wir dann wieder in den Bereich, wenn das gebrochen werden muss, dann nur mittels Telenotarzt oder Telenotärztin. Das ist bei Morphin sicherlich unkritischer als bei Fentanyl zum Beispiel. Aber also das ist sozusagen da schon möglich. Was anderes ist es, und das ist so ein klassischer Fall eigentlich, zu sagen, hier hört die Grenze auf, die du mit einem Telenotarzt behandeln kannst. Auch hier wieder lokale Regeln zählen. Ja, das heißt, das muss jeder ärztliche Leiter auch für sich entscheiden und sagen, diese Verantwortung bin ich bereit auch zu tragen. Oder zu sagen, das möchte ich einfach nicht. Zu sagen, ich möchte nicht, dass Rettungsdienstpersonal beispielsweise mit Hypnotika arbeitet, weil da die Gefahr einfach zu groß ist, dass doch manuelle Fertigkeiten benutzt werden müssen oder zum Tragen kommen. Das heißt, so ein Klassiker, wo wir sagen, Propofol oder Muskelrelaxantien, das wäre nichts, was man delegiert über einen Telenotarzt. Antiarrhythmika kann man sich auch überlegen, möchte man Adrika, also Adenosin, möchte man das in dem Setting geben, Telenotarzt mit Rettungswagen. Wenn man sagt, eine stabile supraventrikuläre Tachykardie ist möglicherweise lohnenswert, die mit Adenosin zu kurieren, ist dann auch sicherlich ganz schön. Aber man gibt ein Medikament, was man zumindest theoretisch unter Reanimationsbereitschaft gibt. Das heißt, wenn wir das im Auto geben, dann ist das schon auch so, dass man sich im Team vorher abspricht, dass man den Patienten im besten Fall auch präoxygeniert. Ich persönlich habe es zwar noch nicht erlebt, aber es wird davon berichtet, dass nach Adenosingabe das Ganze in einer Reanimationssituation endet. Das ist natürlich eine Frage, die du dir stellen musst. Möchte ich das geben, nur in Anführungszeichen mit Rettungswagen und ohne Notarzt vor Ort? Als Gedankenbeispiel einfach. Und das ist sozusagen so, dass jeder Träger und jeder ärztliche Leiter da lokal sein Reglement findet. Thema Psych-KG. Beziehungsweise, wenn man korrekt ist, muss man sagen, ja, Unterbringung nach psychiatrisch Krankengesetz 14, NRW, das sind auch Landesgesetze. Auf diesem Zettel steht drauf, ich bescheinige, dass als ärztlicher Attest, dass der Patient einer geschützten Unterbringung bedarf, aufgrund meiner Untersuchung, die ich am so und so vielsten um so und so viel Uhr durchgeführt habe. Die Beschränkung von einer Freiheit ist fast der schwerste Eingriff eigentlich in das Recht, die wir als Bürger hier in Deutschland haben. Und da würde ich mir das zum einen auch als Patient wünschen, dass das vielleicht nicht nur via Telefon läuft, sondern dass jemand tatsächlich vor Ort ist, das ist jetzt nur meine Meinung, und sich das anschaut. Rein rechtlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Aussage nach meiner eingehenden Untersuchung, ob die auch telemedizinisch ausreichend wäre. Allerdings muss man sagen, in der Musterordnung ärztliche Behandlung steht auch drin, dass das telemedizinische Behandlung, sofern sie vertretbar ist, in Ordnung ist. Und das ist dann wieder so Abwägungssache zu sagen, ist das vertretbar, jemanden in eine geschützte Unterbringung gegen seinen Willen zu bringen, ohne dass ich diese Person je gesehen habe. Ich verlasse mich auf was mir Leute erzählen, aber habe kein Gespür für die Situation. Und das ist dann sowieso so eine Frage zu sagen generell, also es gibt ja auch Verweigerungen beispielsweise, ne, wo Patienten nicht mitkommen wollen ins Krankenhaus. Und auch das ist denkbar, sowas über einen Telenotarzt oder eine Telenotärztin abzuwickeln. Aber ich glaube, da ist es auch je nach Situation so, weil derjenige übernimmt die Verantwortung, der da Telenotarzt, Telenotärztin ist. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, die rechtliche Situation, wie das ist. Und dafür muss ich schon auch das Gefühl haben, dass ich das gut machen kann. Das heißt, ich muss ja irgendwie die Einsatzstelle greifen können. Und da gibt es solche Einsatzszenarien einfach, wie die, ne, wenn mich jemand anrufen würde und sagen würde, ja, hier ist ein Patient, der ist betrunken und der randaliert rum, der will aber nicht mit ins Krankenhaus, der hat aber eine Kopfplatzwunde. Das ist vielleicht unheimlich schwer zu greifen, wenn du auf so einem Bildschirm sitzt in deiner Zentrale und dann aber die Verantwortung da übernehmen sollst, dass derjenige nicht im Krankenhaus zugeführt wird. Und da ist es vielleicht so, dass man sagt, in dieser Situation, das ist nichts, was ich gut machen kann, da möchte ich doch einen Notarzt schicken, bitte, oder eine Notärztin, die sich das vor Ort anguckt. Auch weil manchmal es Einsätze gibt, wo der physische Präsenz ärztlichen Personals, ganz gleich jetzt welchen Geschlechts, dazu führt, dass Patienten dann doch noch mit ins Krankenhaus kommen. Dann rollen die Kolleginnen und Kollegen auf dem Rettungswagen immer mit den Augen, was ich gut verstehen kann, weil ich sagen, wir haben ja eine halbe Stunde versucht, denjenigen ins Krankenhaus in Anführungszeichen zu quatschen. Und dann kommt jetzt einmal der Notarzt an und sagt, doch, Sie müssen aber ins Krankenhaus. Und dann sagt er, ja, okay, dann fahre ich. Da würde ich natürlich auch eine Krawatte kriegen. Aber am Ende ist es dann das Beste für den Patienten. Und dann ist es auch ein Grund zu sagen, ist vielleicht nichts, was wir über einen Telenotarzt machen können. Das heißt, das braucht schon so seine definierten Rahmenbedingungen, in denen man das Ganze machen kann. Und da glaube ich auch, dass man vielleicht erstmal kleiner anfängt. Und je länger das System läuft, und das ist ja jetzt in Deutschland ziemlich verbreitet auch, muss man sagen. Ne? Also in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass das Ganze aufs ganze Land ausgerollt wird. Wir werden 11 Standorte kriegen, zumindest das ist mein Stand. Aachen ist am Netz im Westen, dann Münster ist am Netz, Ostwestfalen, der Bergische jetzt auch. Und die anderen Bereiche sind alle entweder kurz davor auszuschreiben oder in der Ausschreibung und dann im Vergabeverfahren. Im Norden, Niedersachsen hat Lösungen, Schleswig-Holstein mit Kiel und mit der RKISH ist dabei, dann Greifswald, MacPom ist dabei, Berlin hat eine Lösung, Brandenburg hat das, Bayern rollt aus, Thüringen hat eine Landeslösung, auch in Sachsen, also das Rheinland-Pfalz ist dabei, Baden-Württemberg bestimmt auch, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber das wird deutschlandweit wird es eigentlich ausgerollt. Und ja, da quasi schaut jeder nach seinen Rahmenbedingungen, wo das möglich ist, das einzusetzen. Aber es ist, es wird breit aufgezogen.
Aber es wird unterschiedlich bleiben. Das ist ja ist ja immer das Spannende im Rettungsdienst. Jeder ärztliche Leiter entscheidet und wenn du dann in der Rettungswache 2 Kilometer weiter bist als Notfallsanitäter, darfst du viel mehr als in der anderen. Das ist halt
so. Genau, ist es halt. Aber das ist halt, wie gesagt, auch eben, also man muss auch gucken, wo befindest du dich. Ne? Bin ich im städtischen Setting, wo die Krankenhäuser 6-7 Minuten entfernt sind und der nächste Notarztstandort auch? Oder bin ich irgendwo auf dem weiten Land?
Ja.
Und das kann dann auch Dinge verändern.
Bevor wir es vielleicht nochmal konkret machen an 2 Fallbeispielen, wenn ich mir jetzt das Ende eines solchen Einsatzes vorstelle und der Patient kommt ins Krankenhaus, dann ist es ja in der Regel so, ich habe mein Protokoll geschrieben als physischer Notarzt und lasse das da, die Kollegen scannen es ein oder in anderen Bereichen geht es digital ins System des Krankenhauses. Wie muss ich mir das vorstellen als Telenotarzt?
Hängt auch davon ab, welches System du hast. Damit meine ich, welche Software sozusagen, weil damit sind verschiedene Lösungen einhergehend. Aber denkbar ist zum Beispiel, dass sich in den Fahrzeugen ein Drucker befindet. Dass der Notarzt, die Notärztin das Protokoll an diesen Drucker schickt und das eben ausgedruckt wird. Denkbar ist genauso, dass das einfach als PDF dem Rettungsdienstprotokoll, also angenommen der Rettungsdienst dokumentiert auch digital auf dem Tablet beispielsweise, dann der Rettungsdienst sein Protokoll auch als PDF erstellen würde und dann einfach das Telenotarztprotokoll diesem angehangen wird. Das ist quasi das Wahrscheinlichste oder das sind so Modelle, die typisch sind.
Du willst uns nicht sagen, wie wir es machen werden.
Will ich nicht sagen, weil kann ich dir nicht sagen. Nee. Nein, weil es hängt davon ab, welches System es wird.
Ja. Und vielleicht jetzt nochmal ganz gemein gefragt, wann gibt es denn einen Bonn-Telenotarzt?
Schwebendes Verfahren. Ich hoffe sehr, dass wir im 3. Quartal vergeben haben und dann im 4. Quartal mit Schulungen anfangen können und so weiter. Das ist meine Hoffnung. Aber wie gesagt, ob das so kommen wird.
Aber ist ja schon mal eine Hausnummer. Also
ist, genau, ne? Also es ist einfach, es ist nicht so einfach. Also und hinter den Kulissen passiert viel. Genau.
Ich glaube, wenn eins klar geworden ist in dieser Folge, ist, dass es sehr, sehr, sehr komplex ist, sowas auszurollen, wenn es das eigentlich zumindest an einem Standort so noch gar nicht gibt. Und es ist ja schon radikal anders als das, was in den Rettungsdiensten in den letzten Jahren gemacht wurde. Ich glaube, das ist deutlich geworden.
Muss halt auch juristisch wasserdicht sein, weil es halt um viel geht. Ja.
Dann wollen wir vielleicht nochmal 2 Fallbeispiele angucken.
Hm?
Ich lese einfach mal vor, was ich mir überlegt habe. Und zwar haben wir eine 70-jährige Patientin, die ist im häuslichen Umfeld gestürzt und klagt jetzt über Schmerzen im Bein, wir sagen mal rechts. Da ist ein RTW hingefahren. Beim Eintreffen des RTWs ist diese Patientin auf dem Boden liegend vorgefunden worden, gibt leichte Dyspnoe an. Der Blutdruck ist 165/93, hat eine Herzfrequenz von 112. Die Sauerstoffsättigung ist 94%, der Blutzucker 92 Milligramm pro Deziliter machen wir hier. Und so grob neurologisch ist die Patientin mal unauffällig. Und der Rettungsdienst fragt dann noch so ein bisschen und dann sagt die Patientin, ja, zum Sturzereignis hat sie so ein bisschen Druck auf der Brust gespürt, aber jetzt so richtig besorgt wird die Patientin nicht. Die Kollegen machen daraufhin dann noch ein 12-Kanal-EKG. Und wenn du dir jetzt dieses Setting vorstellst in diesem Ablauf, würde man ja wahrscheinlich davon ausgehen, okay, 70-jährige Patientin im häuslichen Umfeld gestürzt, ist erstmal okay, ein RTW solo zu alarmieren. Oder da wärst du bei mir?
Da wäre ich bei dir.
Gut. Und an welchem Punkt würdest du jetzt sagen, da hättest du gesagt, da sollten die Kollegen jetzt den Telenotarzt mit dazuziehen oder da braucht man einen physischen Notarzt? Gibt es hier überhaupt so einen Punkt?
Also das obliegt quasi natürlich den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wenn man das so spielt und sagt, die sind alleine alarmiert. Die Frage ist, was ist beim EKG rausgekommen?
Gemeine Rückfrage. Das klingt jetzt auch polemisch, aber würdest du dem Notfallsanitäter das zutrauen, das so sicher zu befunden, dass du immer sagen würdest, der soll nicht anrufen?
Ich würde nie sagen, der soll nicht anrufen.
Ja.
Sondern der soll immer anrufen, wenn er sich unsicher ist.
Okay.
Und ganz klar ist, was man vom Notfallsanitäter bestimmt erwarten kann und können muss, ist, dass man das ins Demi erkennt. Ja. Und die sind mittlerweile echt in der Regel wirklich gut. Ja. Die, na klar, haben die teilweise auch ihre Schwächen, was EKG angeht, aber gerade die jungen Motivierten zum Beispiel, die sind echt pfiffig und die sehen auch Senkungen beispielsweise. Ne? Wenn man sagt STEMI beziehungsweise OMI, wo wir ja jetzt eigentlich so sind und das Ganze so ein bisschen öffnen und sagen, ne, ist es nicht nur die ST-Hebung, sondern beispielsweise auch Senkungen, die zählen als ischämischer Hinweis, natürlich alles immer klinisch korreliert. Das kann man von denen schon erwarten. Und das wäre zum Beispiel so ein Fall, STEMI nehme ich jetzt einfach mal, also die würden bei dieser Patientin im EKG ST-Elevation feststellen, dann würden die sicherlich und müssen sie notärztliche Unterstützung nachfordern. Denkbar wäre es ja aber, also angenommen, dieser Sturz findet dort statt, wo ein NEF-Standort weit entfernt ist, dann könnte man aber zum Beispiel mit dem Telenotarzt diese Patientin schon anbehandeln. Also nach Standardarbeitsanweisung ist es den Kolleginnen und Kollegen auch erlaubt, Aspirin und Heparin zu geben, in so einem Fall jetzt, ohne auf notärztliche Unterstützung zu warten, auch wenn sie angefordert ist, aber sie dürfen es schon verabreichen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, man wollte ihr noch Morphin geben, dann wäre dann was, wo telenotärztlich schon unterstützt werden könnte. Und dann könnte man sagen, okay, Patientin ist soweit anbehandelt, da kommt jetzt nur noch der physische oder die physische Notärztin dazu und dann geht es eben weiter. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass die sagen, die ist gestürzt irgendwie, ne? Vielleicht war ja auch schwindelig, könnte ja irgendwie synkopal gewesen sein und jetzt äußert sie auch Druck auf der Brust und sagen wir, ich habe Verdacht hier auf eine Lungenembolie. Kannst du aufs EKG gucken? Müssen wir jetzt einen Notarzt nachbestellen oder nicht? Und dann kann man sowas natürlich zusammen auch mit denen diskutieren und sagen so, das nehmen wir jetzt einfach mal den Fall und sagen, das EKG hier sieht wirklich komplett unauffällig aus. Hier ist nichts. Fahrt die doch einfach mal in die Klinik mit auch einem unklaren Thoraxschmerz beispielsweise. Ich würde jetzt erstmal nichts therapeutisch geben. Ne? Auch gerade nach Sturz würde ich jetzt mir dreimal überlegen, ob ich da jetzt noch ASS oder Heparin gräbe. Vor allen Dingen, wenn die auf den Kopf gefallen ist. Das wären so Sachen, die man anamnestisch dann klären müsste. Aber das wäre sozusagen denkbar, da zu sagen, das sind Momente, wo dann eben der RTW sich meldet. Natürlich hast du da auch Unterschiede im Personal. Ne? Es gibt welche und auch natürlich auch die wissen, wer sitzt da oben. Ist das jemand, den ich leiden kann oder nicht? Ne? Das sind so Human Factors, die man nicht ganz ausschalten kann. Darum versuchen wir eigentlich auch, da zu sagen, also im besten Fall haben wir natürlich Leute da generell sitzen, die nicht mit den Augen rollen, wenn ein Rettungswagen anruft und sagen, warum rufst du mich mit so einem Scheiß an? Das wollen wir eigentlich auf keinen Fall haben, ne? Sondern dass wir schon immer ein offenes Ohr haben für die Leute.
Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Klar. Du versuchst so ein System neu zu etablieren und verprellst ja die Leute, indem du sagst,
ja,
wie, du rufst jetzt dafür an.
Genau. Es ist, wie gesagt, kommunikativ und wir waren bei dem beraubten Sinn nicht so einfach auch. Ne? Also Kommunikation findet ja unheimlich viel statt auf der nonverbalen Ebene. Es gibt ja ganz viele Modelle, Watzlawick-Axiome und Eisbergmodell und diese vier Seiten einer Nachricht. Aber nehmen wir einfach mal das Eisbergmodell, wo du so circa 80% der Kommunikation nonverbal stattfindet, wo Gefühle eine Rolle spielen, die wir haben, also du als Zuhörer und ich als Sender, wenn wir das jetzt so rumsehen, die abhängig sein können von deinem aktuellen Tageserleben, weil du deinen Fahrradschlüssel blöderweise in Gulli geschmissen hast, beispielsweise bist du genervt. Und die aber auch basieren können auf langjährigen Lebenserfahrungen von dir und Glaubenssätzen und Werten oder auch angeboren, wie Instinkte beispielsweise, die da eine Rolle spielen, die davon beeinflusst werden.
Das fällt ein bisschen weg, wenn du jetzt als Telenotarzt da bist. Genau.
Und das ist was im telenotärztlichen Bereich extrem eingeschränkt wird. Und diese Kommunikation, wo man sagt, nur 20% von der Kommunikation findet auf der Sachebene statt. Und das ist eigentlich aber genau die interessante im telenotärztlichen Bereich. Deswegen ist es kommunikativ auch interessant. Oder anderes Beispiel ist, angenommen, der Rettungswagen meldet sich bei dir und sagt dir, macht dir eine Übergabe des Patienten und du siehst auf deinem Monitor eine Sättigung von 94 oder sagen wir 90. Der Kollege vor Ort, der Rettungsdienstler, der weiß ganz genau, hat er die unter Spontanatmung und Raumluft oder hat er die mit einer Maske mit 8 Liter Sauerstoff? Wenn der dir das nicht sagt, dann kannst du da ganz schön in die Patsche treten.
Also du wusstest gar nicht, dass er seit 20 Minuten CPAP hat?
Ja, quasi. Ja, das würde man wahrscheinlich hoffentlich mitkriegen, weil das wäre natürlich auch für die eine Indikation anzurufen. Aber trotzdem ist es ja auch ein Unterschied zu sagen, der Patient ist spontan mit 8 Litern Sauerstoff gerade und kriegt eine 92er Sättigung hin oder unter Raumluft. Und solche Sachen sind halt eben, da liegt dann das Salz drin in der Suppe. Ne? Solche Ebenen, die diese Voraussetzung, die du in deinem Kopf hast, wo du sagst, das ist für mich vollkommen klar, dass derjenige so handeln wird. Weil du das aus deiner ärztlichen Perspektive so siehst. Für die anderen ist das aber vielleicht nicht so. Die haben eine ganz andere Idee davon. Und das ist auch gar nicht so leicht.
Ja, ist nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, auch diese, es müssen sich alle bewusst darüber sein, dass der andere nicht das sieht, was man selber sieht. Okay, vielleicht nochmal ein zweites Fallbeispiel. Also ich glaube, das erste können wir so abrunden. Je nachdem, was da rauskommt, wenn es beim Sturz bleibt, können sie es gerne alleine zusammen machen. Und wenn es jetzt die LAE oder der STEMI ist, dann brauchen wir bitte den Notarzt.
Genau, okay. Bei der LAE wäre es vielleicht auch noch, käme es auch ein bisschen darauf an. Also die ist ja jetzt vital stabil. Und traue ich den Kolleginnen das zu, die jetzt so in die Klinik zu bringen? Ne, das ist dann auch noch so ein Punkt. Ja.
Oder trauen die sich das zu?
Oder trauen die sich das zu, aber wenn sie es nicht tun würden, würden sie wahrscheinlich schon Notarzt, Notärzte nachbestellen. Ja. Das ist sowieso auch so ein Ding. Wenn ein Rettungswagen anruft in der Leitstelle oder sagen wir so, die Kolleginnen vor Ort sollen die Entscheidung treffen, meiner Meinung nach, was sie benötigen. Benötige ich physische Unterstützung oder reicht die telemedizinische Unterstützung? Und da sollte dann auch nicht diskutiert werden, sondern dass die sind vor Ort. Die müssen das Gefühl quasi haben und dann darf ich denen das auch nicht ausreden. Ja, oder sagen so, ich habe gerade keinen Notarzt, jetzt beispielsweise Leitstelle, ich habe gerade keinen Notarzt. Geht nicht. Nimm den Telenotarzt. Was sie sagen dürfen ist, ich habe gerade keinen Notarzt hier, ich versuche dir irgendwoher eins zu besorgen, versuche mit dem Telenotarzt den Telenotärzten zu überbrücken. Ja, das ist vollkommen okay.
Ja.
Ja.
Okay.
Zweites Fallbeispiel.
Ich lese nochmal vor. 42 Jahre alte Lehrerin ist im Unterricht plötzlich aufgefallen mit rechtzeitigen Oberbauchschmerzen. Es wurde jetzt ein RTW alarmiert und die Patientin gibt da an, immer wieder Schmerzen im Oberbauch zu haben, ist aber bisher noch nicht zum Arzt gegangen, weil sie hat keine Zeit dafür. Und der Blutdruck bei der Patientin ist jetzt 101/52, hat eine Herzfrequenz von 120, Sauerstoffsättigung von 97%, der Blutzucker ist bei 87 und das haben wir eben gar nicht erwähnt, aber bei der Patientin haben wir es jetzt, weil es relevant ist. Die Patientin hat Fieber mit 38,9 Grad Celsius und dann untersucht der Rettungsdienst die Patientin, die ist etwas adipös, blond, können wir vielleicht gleich einmal darauf eingehen, warum das hier steht, dass die Patientin blond ist.
IMPP-Klasse klingelt hier.
Genau.
Klasse,
ja. Und hat einen druckschmerzhaften Oberbauch, rechts betont, einen dezenten Skleren-Ikterus.
Ja.
Woran denkst du?
Kriegst du die 5F noch? Sind 5F, ne? Kriegst du die noch hin?
Fat, ja. Fairy, ja. 40, Fertile, Female.
Ja. Sehr gut. Genau, da denkt man natürlich dann erstmal an eine schulle Zystitis. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, quasi Telenotarzt, ja, nein, richtig?
Das ist das eine, aber zum ersten, also wir haben jetzt gesagt, schulle Zystitis. Wenn der Rettungsdienst jetzt da steht, das klingt jetzt auch so ein bisschen gemein, aber in deiner Erfahrung, einfach weil du das viel besser einschätzen kannst als ich, können die das so einordnen? Ist das bei einem Notfallsanitäter so das Ding, der steht jetzt vor dieser Patientin und sagt, das ist eine schulle Zystitis, oder sagt er dir, das ist ein unklarer Bauch?
Sehr davon abhängig, wer da fährt. Und ich sag dir ehrlich, ich könnte, du wirst bei mir Tage haben, wo ich dir wahrscheinlich sagen würde, das ist, hört sich irgendwie nach Pankreatitis an oder was weiß ich was. Es wird auch Tage geben, wo ich dir sagen würde, ich nenne das unklarer Bauch. Das ist einfach Part des Ganzen, weil wir da viel schematischer unterwegs sind und Sachen, die ich jetzt akut beheben muss und die für mich einen großen Unterschied an Ort und Stelle machen. Also ich gehe viel mehr danach. Was beeinflusst hier meine Entscheidung an Ort und Stelle? Was ändert irgendwas? Es ist nett, wenn ich sagen kann, es ist eine Cholezystitis, aber ich würde diese Patientin im Zweifel zu genau derselben Stelle bringen, wie wenn ich das Ganze unklarer Bauch nenne. Außer ich habe irgendwie das Gefühl, es ist was anderes. Irgendwie kann ja im Bauchort ein Aneurysma sein. Dann wäre das wieder was anderes, wie gesagt, ne? Dann wäre es eine Änderung. Aber zu deiner Frage, das hängt, wie gesagt, es gibt unheimlich fitte Notfallsanitäterinnen, die super medizinisch ausgebildet sind und natürlich, und das ist in unserem Job, das kennen wir bei uns, Erfahrung ist eigentlich alles. Du kannst noch so gut sein, ohne Erfahrung kriegst du die PS dann manchmal nicht auf der Straße, kriegst du dann nicht hin. Und du wirst hier aber welche haben, die dir sagen können, ich habe das und das gemacht, und die können dir auch die 5F sagen, und deswegen ich glaube, das ist eine Cholezystitis. Aber du wirst auch welche haben, die sagen können, ja, die hat Schmerzen im rechten Oberbauch, unklarer Bauch. Aber beide fahren die ins richtige Krankenhaus.
Okay, dann haben wir das auch eingenordet. Das ist das Relevante und nicht am Ende die richtige Diagnose zu finden.
Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, ne?
Nee, das sehe ich, also das war ja auch so ein bisschen provokant gefragt. Also das ist ja schon richtig. Am Ende kann die Patientin ja auch was ganz anderes haben. Das ist ja jetzt keine, also ist jetzt relativ suggestiv geschrieben, und natürlich hat diese Patientin, die ich mir überlegt habe, genau dieses Krankheitsbild, aber die Diagnose schlussendlich zu treffen, ist natürlich im Rettungsdienst unmöglich. Okay, was ich damit so ein bisschen anteasern wollte, wenn man jetzt dazu kommen möchte, diese Diagnose zu stellen, würde man ja im Krankenhaus wahrscheinlich als erstes zum Ultraschallgerät greifen und ein Sono vom Bauch machen. Jetzt gibt es ja immer mehr die Möglichkeit, Ultraschall im Rettungsdienst einzusetzen. Als ich die Fahrten gesammelt habe, war das aber noch rein ärztliches Gut. Das ist wahrscheinlich aber auch immer noch so, oder?
Das ist auch immer noch so. Auf den Notarzteinsatzfahrzeugen, zumindest in Bonn, befinden sich Ultraschallgeräte. Auch da ist es natürlich eine extreme Frage, wie versiert bist du damit? Und welchen Erkenntnisgewinn hoffst du dir? Und wird der, und da sind wir auch wieder dabei, ändert der was Relevantes an deinem Tun? Was quasi feststeht, auch jetzt in einer Reanimationssituation da beispielsweise, durch die Sonografie sollten wesentliche Maßnahmen von dir nicht verzögert werden. Das ist so das eine. Es ist ein gutes Tool zum Beispiel, um natürlich zu gucken, gibt es freie Flüssigkeit im Bauch? Wie sieht es mit der Lunge aus? Stichwort Pneumothorax oder Pleuraergüsse beispielsweise. Da lässt sich einiges mitfinden. Aber was ändert es an deiner Entscheidung? Und das ist halt so ein Punkt im Rettungsdienst mit diesem, ich kann hier an der Einsatzstelle unheimlich spielen, aber was passiert ist, ich kann den tollsten Sonobefund machen draußen. Und ich komme in die Klinik und sage dir, ich habe das und das und das gesehen. Das Erste, was passiert ist, die schnappen sich das Sono und machen ihre eigenen Bilder.
Oder fahren CT.
Oder fahren CT, ja, von mir aus auch das, genau. Das heißt, das ist für mich, es ist dann auch sehr die Frage, welchen Nutzen habe ich an der Einsatzstelle davon? Und ich mache das wirklich nur, eine direkte Entscheidung daraus ableiten zu können. Gut, du kannst jetzt sagen, jemand, der einen kardiogenen Schock hat, zum Beispiel, ich sehe, okay, bei dem, weiß ich nicht, steht die Vorderwand beispielsweise oder so, dann ist es vielleicht zu sagen, ich nehme mal eher das Duo noch mit rein. Ist aber auch eine Rarität, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, ich hatte jetzt bei der Patientin primär gedacht, also hätte ja auch sein können, dass die jetzt irgendwie einen atypischen Herzinfarkt hat und wenn du halt jetzt einmal siehst, okay, die Gallenblase sieht aber irgendwie sehr, sehr groß und suggestiv gewandet aus, dann würde ich vielleicht eher davon ausgehen, dass das ihr Problem ist und eben ich nicht noch nach was anderem suchen muss. Ja, weil die Patientin, so wie sie jetzt beschrieben haben, ja auch klinisch nicht unbedingt so stabil ist wie die erste. Aber
naja, hier muss man sagen, also Rettungsdienst ist auch unheimlich viel nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Und dieser doofe Satz, wo du Hufgetrappel hörst, denk erstmal an Pferde und dann an Zebras. Das ist natürlich was. Aber jemand, der Fieber hat und eine Frequenz von 120 und Oberbauchschmerzen rechtsseitig und sogar einen Sklerenikterus, ich glaube, und das räumt ja auch der Gesetzgeber ein. Ne? Was dir erlaubt wird, ist ein Diagnoseirrtum. Solange du sorgfältig untersucht hast und sorgfältig begründen kannst, warum du zu der Diagnose gelangt bist, zu der du kommst. Ich gebe zu, das wäre sehr ärgerlich, einen Herzinfarkt zu übersehen aufgrund einer Cholezystitis. Aber hier muss man sagen, in diesem Fallbeispiel schreit alles danach. Und wenn sie jetzt nicht gerade Hebungen im EKG hat, dann würde ich wahrscheinlich erstmal auch Richtung Pferde hören und sagen, die hat eine Cholezystitis. Die Krankenhäuser nehmen hoffentlich das Troponin mit ab. Und ein STEMI, den hätte ich dann eher in die Cardio gefahren. Dann hätte sie vielleicht beides.
Ja, es ist immer ein Fallbeispiel, da gerät man schnell an seine Grenzen. Okay, also um das vielleicht Richtung Ultraschall, das bleibt beim Arzt und wer einen Ultraschall aus irgendeinem Grund haben möchte, der braucht einen physischen Notarzt und genau. In der Regel geht es aber ohne.
Genau, aktuell ist das so. Ich meine, es gibt Kurse für Rettungsdienstmitarbeiter, wo die Ultraschallkurse machen können. Und es mag auch Indikationen geben dafür. Meine Erfahrung ist nur, und dieses Use it or lose it. Es ist gut, wenn du Sachen mit dem Ultraschall zeigen kannst. Also damit meine ich jetzt einfach Bilder kreieren kannst. Da drin dann aber das zu sehen, das ist noch was anderes und dass das dann richtig ist, was du siehst, ist noch was anderes und dir das dann auch noch zu glauben und davon eine Entscheidung abhängig zu machen, das ist dann nochmal was anderes. Und dafür, das ist allerdings nur meine persönliche Meinung, sind diese Kurse, die sind gut und die kann auch jeder machen, aber ich glaube, es wird zu wenig in der Einsatzsituation genutzt, um zu sagen, da entwickelt sich Routine draus und eine Expertise, der man auch gut Glauben schenken kann. Deswegen setze ich das ein bisschen in Klammern, aber nur meine persönliche Meinung.
Jetzt ist Telenotarzt Max zu der Einschätzung gekommen, die Kollegen haben dich alarmiert, du hast die Verdachtsdiagnose Cholezystitis und die Patientin soll jetzt bitte in Richtung einem allgemeinchirurgischen Krankenhaus oder einem Krankenhaus mit Allgemeinchirurgie verbracht werden. Und damit sind die Kollegen vom Rettungsdienst jetzt zufrieden. Die Patientin kriegt ein bisschen Flüssigkeit und bleibt soweit stabil. Wer ruft denn jetzt im Krankenhaus an und sagt, da kommt wer?
Ja, was wir jetzt kann ich auch wieder nur für uns sprechen. Was wir nicht wollen, ist, dass das eine Telefonzentrale wird. Ja, also es ist natürlich in Ordnung zu sagen, wenn ich als Telenotarzt mit einem Rettungswagen zusammen einen Patienten, eine Patientin behandle, dass ich dann die Anmeldung im Krankenhaus mache. Das können allerdings die Kolleginnen auch. Es gibt ja jetzt diese Übersicht, dieses IGNRW nennt sich das. Das ist vom Land eine browserbasierte Lösung, wo du Kapazitäten, wie so ein Kapazitätsnachweis, wo du sehen kannst, wie sind die Bettenkapazitäten und anhand dessen das Zielkrankenhaus dann bestimmt werden kann. Und dann muss man sagen, wenn das jetzt völlig unkompliziert ist, dann kann der Rettungswagen da auch vielleicht hinfahren, ohne dass da speziell nochmal angerufen wird, weil keine weiteren Ressourcen benötigt werden. Anders sieht es natürlich aus, wenn du irgendwie einen Katheter brauchst oder Intensivbetten und so weiter. Grundsätzlich freuen sich Rettungsdienstler immer, wenn du als Notarzt in den Kliniken anrufst vorher, weil die manchmal auf wenig Gegenliebe stoßen, wenn die mit den Patienten ankommen. Aber also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, der Telenotarzt soll immer die Patienten vermitteln oder dass sich Rettungswagen melden und sagen, hier ist es alles gut, ich habe alles durch, aber wäre schon schön, wenn du einmal für mich bitte das Bett klar machst. Ich meine, das ist kein völlig unmögliches Szenario. Ich bin als physischer Notarzt auch schon mal nachgefordert worden von einem Rettungsmittel, die gesagt haben, ich werde meinen Patienten nicht los. Ich brauche euch medizinisch nicht, aber alle Krankenhäuser lehnen mich ab. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das wäre natürlich dann wiederum was, wo man sagt, dafür muss jetzt nicht unbedingt ein Notarzt vor Ort hinfahren, sondern das kann man dann vielleicht telefonisch lösen, wenn das bei Einzelfällen bleibt.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Hast du noch irgendeinen Aspekt, den wir nicht oder nur unzureichend behandelt haben, wo du sagen würdest, Mensch, jetzt reden wir einmal über einen Telenotarzt, das sollten wir doch noch vermitteln. Oder bist du zufrieden?
Eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen hatten, vielleicht ist diese Fragestellung, kann ein Telenotarzt auch Verlegungen begleiten? Und die kurze Antwort ist ja, das ist möglich. Und das ist auf verschiedene Art und Weise denkbar. Denkbar wäre es zum Beispiel natürlich, wenn der Rettungswagen einfach einmalig eine Frage hat und sagt, kannst du einmal drüber schauen oder ich habe hier das und das als Frage, aber weiter brauche ich dich nicht. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, dass der Rettungswagen sich beispielsweise meldet und die telenotärztlichen Kollegen den Einsatz aber nicht beenden bei sich in der Zentrale, sondern der läuft einfach im Hintergrund offen weiter. Die audiovisuelle der Kontakt kann ja unterbrochen sein, dass sozusagen gerade kein Sprachkontakt zum Rettungswagen besteht und auch kein Video, aber dass beispielsweise Vitalparameter weiter auflaufen. Also dass du wie so ein Dashboard auf der Intensivstation beispielsweise den Monitor noch siehst bei dir und jederzeit wieder in diesen Einsatz zurückgehen kannst und den erst dann beendest. Du kannst ja mit dem RTW dich absprechen und sagen, hey, wenn ihr da seid, ruf nochmal kurz vorher an. Wie war's? Ist alles okay? Und ihr könnt euch jederzeit dazwischen auch melden. Dann ist es auch möglich, so eben Verlegungen zu begleiten. Technik haben wir noch komplett rausgelassen, dieses Thema, ne? Wie das Ganze funktioniert. Also es geht viel um Streaming. Das war ja, ist schon mal angesprochen worden. Und die Idee ist es sozusagen, dass du ein lokales Netzwerk aufbaust, was dann gestreamt wird in die Telenotarztzentrale. Das heißt, du brauchst irgendein Gerät, und das kann beispielsweise ein Router sein, das können aber auch SIM-Karten sein, die das Streaming übernehmen und ein Gerät sozusagen, über welches das alles läuft, beispielsweise. Das kann wie auch ein mobiler Router sein, je nach Softwarefirma, den du mit in die Wohnung des Patienten nimmst beispielsweise. Und dann sind Headsets zum Beispiel, damit du sprechen kannst, sind verbunden mit einem mobilen Endgerät, über das letztendlich die Audiokommunikation oder Videokommunikation läuft. Und der Monitor selbst streamt auch via Internet und via SIM-Karte beispielsweise an die Zentrale. Und wenn du dich im Rettungswagen selbst befindest, dann ist da ein Router, der ein Netzwerk aufbaut. Und du hast auf dem Auto beispielsweise Dachantennen, die das Signal verstärken. Weil es ist ja theoretisch denkbar, dass du, nennen wir den Rhein-Sieg-Kreis, da Gebiete hast, die nicht so gut sind von der Netzabdeckung. Wo du sagst, in der Wohnung kriege ich es da nicht hin mit dem Patienten. Aber wenn ich im Auto bin, durch die Verstärkung der Dachantennen beispielsweise und dieses kleine Netzwerk, was da aufgebaut ist, da geht es dann. Da kann ich es dann machen. Das heißt, du brauchst immer irgendwie eine Streaming-Möglichkeit. Ne? Und dann kannst du dir auch überlegen, okay, es gibt Bonding-Router beispielsweise, die sozusagen Traffic verteilen, wo du sagst, ich lasse 80% über diesen Anbieter laufen und 20% über jenen. Das sind so Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Das heißt, das brauchst du. Eventuell auch einen Drucker im Fahrzeug, ne? Eventuell eine Kamera, je nachdem, was du willst, haben wir darüber gesprochen. Und du brauchst natürlich eine Telenotarztzentrale. Und in Bonn ist die im Nachbarraum der Leitstelle. Weil auch das noch eine kleine Aufgabe des Telenotarztes sein kann, die Leitstelle medizinisch zu beraten. Das ist sicherlich nur in einem geringen Anteil der Fälle notwendig, aber es kann sein, dass die kommen und sagen, ich habe gerade was disponiert, das und das und das, hilf mir mal kurz, meinst du, das ist ausreichend? Oder was könnte das sein? Solche Sachen. Und diese Zentrale, wie gesagt, das sind große Schreibtische, die sehen so aus wie die Schreibtische von den Leitstellendisponenten von der Feuerwehr. Da sind mehrere Monitore, wo du quasi dir zum Beispiel den Patientenmonitor drauf spiegelst, also das, was der Defi aufzeichnet, dein Protokoll geöffnet hast, damit du schreiben kannst, eine Karte vielleicht noch, wo du die Fahrzeuge drauf siehst, wo die sich befinden, und gleichzeitig noch was anderes, wie zum Beispiel der Zugang zu der Patientenakte oder sowas, wo du Vorbefunde nochmal einholen kannst. Und generell diese Streaming-Möglichkeit oder EKG-Möglichkeit, das ist auch eine denkbare Möglichkeit zu sagen, ich übermittle das über den Telenotarzt beispielsweise auch an Kardiologen, ja, oder irgendeinen Dienstarzt. Da ist man auch dran, solche Möglichkeiten zu schaffen, einfach zu sagen, guckt ihr doch auch mal drüber, weil ihr seid die wahren Experten.
Auch schön. Du hast gerade gesagt Vorbefunde, das heißt, der kann dann auf die EPA zugreifen?
Nee, das nicht. Das ist auch noch also vielleicht irgendwann in Zukunft wird das vielleicht möglich sein. Aber beispielsweise, wenn du sagst, du hast Zugang zu Patientendokumentationssystemen, wie zum Beispiel dem Orbis oder Sonstiges. Ne? Wenn du sagst, du bist einer Klinik angeglichen.
Und der war schon 10-mal da.
Zum Beispiel, ja. Ja, dann wäre das ein denkbarer Weg.
Soll es ja im Rettungsdienst auch geben, Patienten, die schon mal öfter irgendwo waren und sagen, die kennen mich ja schon. Können sie doch mal nachfragen.
Es gibt Dauerkunden. Ja, genau.
Okay, vielleicht machen wir in 2,5, 3 Jahren nochmal die Folge. Wie war es denn jetzt? Und dann kannst du sagen, ja, damals hatten wir uns das so und so vorgestellt und ich hatte ja damals gesagt und...
Dann müsste ich vorher nochmal hier reinhören, ja.
Ja, das klingt auch nach einer guten Aussicht. Ich würde dir ganz gerne danken für deine Zeit, dass du dich hier zu hast breitschlagen lassen und obwohl du ja, sagen wir mal, für diesen Telenotarzt-Standort Bonn noch nicht so richtig was sagen kannst oder sagen darfst, wie es jetzt sein wird, hier einen Einblick gegeben hast, wie das denn so sein kann oder wie es woanders ist. Und möchte allen unseren Zuhörern danken, dass sie uns so lange zugehört haben, auch zu diesem jetzt doch eher etwas organisatorischeren Thema, was vielleicht ein bisschen weiter von, sagen wir mal, der ganz praktischen Medizin weg ist, aber glaube ich trotzdem spannend und relevant ist. Dem Finn ganz herzlichen Dank für die Postproduktion und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Feedback teamtimeout@ukbonn.de und dann darfst du mich gerne besonders herzlich verabschieden und vielleicht noch einen abschließenden Satz sagen.
Oder generell ist es so, wenn Fragen ungeklärt gewesen sein sollen oder so, das kann man mich immer natürlich quasi über die Klinik-Mail kriegen, stehe ich, soweit ich kann, Rede und Antwort. Möchte dir natürlich ganz herzlich danken, lieber Lennart, dass du mich hier oben in deine kleine Keminate gebracht hast, wie Richard Precht sagen würde, in die Wärme hier. Und ich habe sogar Wasser bekommen. Also ich kann nur Werbung machen, das Kommen lohnt sich. Wenn immer der Lennart euch fragt und über ein Thema mit euch sprechen möchte, geht der bloß hin.
Das ist ja total nett. Das hat noch nie jemand gesagt. Super. Vielen Dank, Max.
Ciao.
Tschüss.